Herzlich willkommen beim Kein Brot, nur Spiele Podcast. Ich bin der Flo und heute sitze ich mal wieder mit dem Kim zusammen. Nabend, Kim.
Hallo, Flo.
Ja, und die Folge heute, ihr habt es im Titel schon gesehen, es geht um Donkey Kong Bonanza. Und diese Folge war eigentlich ursprünglich so gedacht. Kim ist ja derjenige bei uns, der neben Dennis und ich glaube Adis auch, bin mir nicht sicher.
Ja, ja.
Doch, also stimmt, ihr drei habt alle die Switch 2. Und Kim sollte mir heute von Donkey Kong Bonanza erzählen und mir quasi sagen, ob es der Titel ist, für den es sich lohnen würde, endlich eine Switch 2 zu kaufen. Er hat ja immer gesagt, die bisherigen Titel, also Mario Kart World und so weiter, das lockt mich nicht hinterm Ofen hervor und dafür hole ich mir nicht extra eine Konsole. So, das war der ursprüngliche Gedanke. Dann, wie das Leben halt spielt, wenn man das Ganze hier nicht hauptberuflich macht, sondern man noch einen Job hat, Familie und alles drum und dran, hat sich dieser Podcast, glaube ich, dreimal insgesamt verschoben. Kommt hin, oder?
Ach, ich kann das gar nicht sagen, weil einige Podcasts sich verschoben haben. War das wirklich so oft? Nee, also es war, ja, okay, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber das hatte auch noch mit einem anderen Cast, den wir auch wollten. Der ist da noch mit drin. Und deswegen fühlt sich das so oft an. Aber der reine Bonanza-Cast war gar nicht so oft.
Ja, gut, okay. Aber auf jeden Fall ist ja egal. Der hat sich jetzt das ein oder andere Mal verschoben. Und in der Zwischenzeit habe ich so viel über das Spiel gelesen, gehört und was weiß ich. Und hab mir gedacht, boah, ey, das klingt schon so wie damals zu N64-Zeiten, wo Super Mario 64 der Titel gewesen ist, der mir gesagt hat, kauf es dir, kauf sie dir. Fun Fact, wie einige vielleicht aus unseren Konsolen-Release-Folgen noch wissen, Mario 64 war niemals mein Starttitel auf der Nintendo 64, aber egal. Und ja, ich muss gestehen, ich habe mir jetzt auch eine Switch 2 gekauft. Bin eingeknickt und habe jetzt auch Donkey Kong Bonanza. Ob sie es gelohnt hat oder nicht, darauf wollen wir im Laufe der Folge eingehen. Aber ja, ich gehöre jetzt auch zum Club der Nintendo Switch 2 Besitzer. Hat gedauert, aber jetzt bin ich auch dabei.
Naja, was heißt hat gedauert? Wir sind immer noch im ersten Quartal des Releases quasi. Und da, ja, aber da zählt man auch als Early Adopter, würde ich sagen.
Echt? Tut man das noch? Okay, dann bin ich noch ein Early Adopter. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich schon echt spät auf der Party bin.
Nee, so viele Spiele gibt es da theoretisch noch nicht für, ich sag jetzt mal, Leute, die sich vielleicht eine Nintendo-Konsole nur kaufen für die Exclusives. So viel gibt es da ja dann doch noch nicht zu holen, aktuell.
Ja, das ist auch wieder wahr.
Aber ja, es auf jeden gibt Fall einen interessanten Titel zu holen und darüber wollen wir ja heute reden.
Ja, das ist tatsächlich, wobei ich sagen muss, Jenny und ich haben jetzt sehr viel in Mario Kart World reingespielt und da hatten wir echt unsere Freude mit, aber das ist ein völlig anderes Thema. Mhm. Hätte ich nicht gedacht, dass mich Mario Kart noch mal so sehr so hinterm Ofen hervorlockt und wir machen jetzt wirklich regelmäßig die Switch 2 nur für Mario Kart an. Also hatten wir mit dem alten Mario Kart eigentlich so gut wie gar nicht.
Witzig, weil ich eher enttäuscht bin. Das hatten wir ja letztens schon das Thema, als wir privat darüber gesprochen haben.
Ja, genau.
Ja, aber so kann es halt manchmal sein, ne?
Richtig, richtig. Aber das ist vielleicht wirklich mal irgendwie eine Mario Kart-Folge wert. Mal gucken, ob da überhaupt noch ein Hahn nachkräht. Wir sind sowieso mega spät zur Party, weil wenn man so links und rechts guckt, die Berichterstattung über Donkey Kong Bonanza ist ja schon überall angelaufen. Es gibt schon X-Guides, Podcast-Folgen von anderen Podcast-Shows und so weiter und so fort. Aber das hindert uns ja nicht dran, trotzdem unseren Senf auch noch dazu zu geben. Und von daher, jetzt frage ich dich mal so völlig unvoreingenommen oder beziehungsweise hier ohne großen Druck zu erzeugen, hätte ich die Switch 2 noch nicht gehabt, hättest du gesagt, kauf dir die Switch 2 nur für Donkey Kong?
Ja, ich habe dir ja schon letzten Sonntag, als wir da privat drüber gesprochen haben und du mir gebeichtet hast, dass du dir die Switch geholt hast, meinte ich ja schon, dass ich die ganze Zeit beim Spielen immer schon am Überlegen war, ja, welche Pro- und Kontra-Argumente ich dir quasi darlegen möchte, um dir zu sagen, ob sich das lohnt und ob sich das vor allem lohnt, diese Investition von dann knapp 500 Euro zu tätigen, nur für dieses eine Spiel. Und das ist natürlich jetzt obsolet. Das brauche ich halt nicht mehr. Aber ich glaube, wenn du mir jetzt gesagt hättest heute, du hast dieses Spiel halt noch nicht gespielt, dann hätte ich dir gesagt, das ist schon sehr genial. Also mir macht's ultra viel Spaß. Ganz zusammengefasst, wenn du halt Mario Odyssey mochtest, weil für mich ist da viel DNA von Mario Odyssey drin, wenn du das grundsätzlich mochtest und auch dieses Prinzip des Sammelns, dass man öfter belohnt wird und nicht so wie bei, jetzt sag ich mal, Mario 64, sondern halt wie bei Odyssey, dann wird das genau dein Ding sein. Und ich kann es dir super empfehlen, aber ich würde mir jetzt nicht unbedingt dafür eine Konsole kaufen, nur dafür. Ich würde vielleicht noch warten, ob da noch ein oder zwei Spiele mehr kommen. Gut, wenn du jetzt sagst, du hast super Interesse gefunden an Mario Kart, dann hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, okay, aber das konntest du ja vorher nicht wissen. Und mit Mario Kart und mit Donkey Kong, da hat man Multiplayer und ein Singleplayer-Spiel, dann finde ich, ist die Auswahl schon ganz gut, dass man das zumindest rechtfertigen könnte, wenn man das Geld jetzt auf Tasche hat und nicht, weiß ich nicht, nichts mehr zu essen im Kühlschrank, dann hat das davon mal abgesehen, ne? Aber du bist ja ein reicher Podcaster.
Und, ja.
Dementsprechend ist das kein Problem. Und aber es ist ja eh hinfällig. Kannst du ja mal erzählen, hat sich diese Investition in Anführungszeichen deiner Meinung nach gelohnt? Bist du enttäuscht erstmal grundsätzlich oder findest du, du hast alles richtig gemacht?
Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe zu keiner Sekunde jemals gezweifelt. Softschwör. Nee, also ich habe wirklich lange mit mir gehadert und mir gedacht, boah, 510 Euro für ein Spiel. Dann noch mal, ich habe Donkey Kong Bonanza, glaube ich, für einen Fuffi bei Amazon gekriegt. Also 560 Euro. Hinblättern.
Du hast es nur Retail? Auf
ich habe es Retail, ja.
Alter Schwede, das hätte ich jetzt ja nicht gedacht.
What a time to be alive. Ja, ich habe es tatsächlich Retail, weil ich es mir nicht digital kaufen wollte, weil die Switch 2 ja auch so Speicherplatz knapp ist, wenn du dir keine SD-Express-Karte holst. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, ich will ja meine ganzen alten Spiele transferieren und das sind so viele. Und da einige installieren und alles drum und dran. Ich meine, meine ganze Endtower-Test-Redakteur-Bibliothek von der Switch ist ja alles nur digital gewesen. Und habe ich mir gedacht, nee, dann hole ich mir nicht noch ein Spiel, bei dem ich vielleicht auch noch mit dem Speicherplatz irgendwie rumknausern oder geizen muss. Also habe ich es mir Retail geholt, da habe ich es eh günstiger gekriegt. Und da haben die, da hat der Preisunterschied tatsächlich mal einen Unterschied gemacht, weil wenn du dir noch eine Konsole holen musst für das Spiel, dann bist du um jeden Zehner froh, den du sparst. Aber ich habe es nicht bereut. Also nur so viel, ich habe Donkey Kong Bonanza jetzt noch nicht so dermaßen viel gespielt. Aber das, was ich gespielt habe, hat wieder dieses good old Nintendo-Feeling bei mir geweckt. Und auch wenn ich am Anfang mega skeptisch war, vielleicht zum Spieleinstieg kommen wir vielleicht noch, den ich so viel vorab schon mal als einfach nicht gelungen empfinde, bin ich dann nach hinten heraus immer mehr mit dem Spiel warm geworden und würde jetzt sagen, wenn ich jetzt noch bei Endtower arbeiten würde, wäre wahrscheinlich das Stichwort Meisterwerk gefallen.
Du weißt, Meisterwerk gab es nur für 10 von 10, ne?
Ja, ich weiß, ich habe in meiner Endtower-Zeit aber auch schon die eine oder andere 10 von 10 vergeben. Das war ja immer so ein bisschen kontrovers, wenn man das gemacht hat. Aber so viel vorab, Donkey Kong würde ich vielleicht nicht keine 10 von 10, aber soweit wie ich jetzt bin, mindestens eine 9 geben. So. Und das ist witzig, dass du das mit Mario Odyssey sagst, ist, denke ich, bekannt. Also, oder wenn ich dir jetzt was Neues sage, dann klär mich bitte auf. Aber das ist ja das Mario Odyssey-Team, das Donkey Kong Bonanza entwickelt hat. Und das merkst du dem Spiel in ganz, ganz vielen Bereichen an und das im positiven Aspekt her, wie ich finde.
Ja, einfach schon so an der Herangehensweise, wie sie Sachen machen, merkt man das. Das fängt halt an bei, wenn man so eine Banane sammelt, was jetzt das Äquivalent ist zu den Sonnen bei Mario Odyssey. Dieses, wie halt für jede Banane so ein Schriftzug eingeblendet wird mit einem Namen quasi für diese jeweilige Banane. Das hat Mario Odyssey genauso gemacht. Dieses, auch wenn du quasi eine Welt betrittst, wie das bei Mario Odyssey war, wenn man mit dem Schiff reingeflogen ist, das fühlt sich genauso an, dass man am Anfang so eine Übersicht kriegt quasi. Also da ist so viel, also es ist so schwierig zu beschreiben, was es genauso wie Odyssey macht, von diesen kleinen Soft-Faktoren. Aber wenn man es einmal gesehen hat, dann wird man sofort sagen, ja, die haben recht. So, und das hat man von Anfang an gemerkt und fand ich gut auf jeden Fall. Da wusste man, in welche Marschrichtung es geht.
Richtig. Ich würde jetzt aber mal erstmal runterdämmen und für den unwahrscheinlichen, oder so unwahrscheinlich ist es, glaube ich, gar nicht, weil ich glaube, das ist immer noch eine Bubble, die den Titel richtig gut kennt. Denn ich glaube fast, nicht Switch-2-Besitzer haben mit dem Titel jetzt natürlich gar keinen Kontakt. Und für diejenigen unter euch, die dazugehören, vielleicht mal so ein bisschen aufdröseln. Was haben wir hier eigentlich? Donkey Kong Bonanza ist das erste 3D-Donkey Kong seit Donkey Kong 64, das vor über 25 Jahren rauskam.
Ja.
Kann das sein? Das kommt hin. N64
zumindest. Ne? Also kommt
ja,
hin.
Genau. Also schon lange, lange her, dass es einen 3D-Donkey Kong gab. Und ich denke, die Überraschung war schon groß, dass es jetzt nicht wieder ein 2D-Plattformer wird, wie es normalerweise jetzt immer der Fall war. Wobei Tropical Freeze ist auch schon echt lange her. Ja. Und es ist quasi ein Reboot, kann man das schon sagen, so ein bisschen?
Ja, schon.
Ich hab das Gefühl, die Serie wird zurückgesetzt. Ich habe auch das Gefühl, da soll eine gewisse Tonalität eingeschlagen werden, aber dazu später noch mehr. Und es geht im Endeffekt darum, dass man selbst spielt Donkey Kong, der auf einer Insel in so einem Bergwerk arbeitet, wo man Bananen und Gold rausbricht. Und ganz Nintendo-klassisch kommen plötzlich die Bösewichte, die jetzt meiner Meinung nach, also soweit wie ich gespielt habe, jetzt keinen Originalitätspreis gewinnen. Und alle Bananen oder Bananenjuwelen, die es da gibt, erstmal klauen und dann vorhaben, mit Hilfe einer Maschine oder einem Konstrukt Richtung Planetenkern oder was auch immer für ein Kern vorzudringen, weil man dort angeblich einen Wunsch erfüllt kriegt, wenn man den erreicht. So, das ist die allergrößte Grundprämisse und Donkey Kong macht sich quasi auf dem Weg dahin. Und er ist aber nicht allein unterwegs, er hat Begleitung. Und das war, glaube ich, schon eine große Überraschung, weil in den Previews hatte man einen kleinen Stein dabei.
Genau.
Kannst du mal aufklären, was es mit diesem kleinen Stein auf sich hat? Ich denke, so viel können wir spoilern, weil das weiß wirklich mittlerweile
das
jeder.
Das weiß wirklich jeder. Und das ist spätestens ersichtlich, wenn man sich den Amiibo anguckt. dieser kleine Stein ist nämlich eine Person, und zwar diese Pauline. Ich weiß gar nicht, wie das storymäßig verwoben ist, ob die schon länger miteinander zu tun haben oder jetzt erst seit diesem Teil. Da bin ich Donkey Kong Lore-mäßig nicht genug am Start.
Also ich denke mal, deswegen sage ich, das ist ein Reboot. Ich glaube, die haben miteinander nichts zu tun. Im Original ist Pauline ja diejenige, die im Arcade Donkey Kong entführt wird und von Mario gerettet wird.
Ja, genau,
wird.
Genau.
Aber ich glaube, an diesem Punkt haben die beiden nichts miteinander zu tun. Die kennen sich, glaube ich, nicht. So kam mir das
okay,
rüber.
Ja. Ja, und das ist quasi ja dann, sage ich jetzt mal, der Sidekick, der unter anderem ja auch eine Fähigkeit hat, das Singen, worauf wir später vielleicht noch eingehen können, was es bringt. Und ja, ist halt der Sidekick, der die ganze Zeit mit auf der Schulter sitzt und Kommentare von sich gibt. Und ja, so ist man als Donkey Kong nicht alleine unterwegs. Und dieser Reboot-Charakter, da ist schon was dran. Das hängt ja auch natürlich mit dem neuen Design zusammen, irgendwo vielleicht. Weil das ist ja das erste Spiel, wo dieses neue Donkey Kong-Design aus dem Mario-Film vorhanden ist. Und ja, dementsprechend finde ich das eigentlich gar keine schlechte Idee, damit dann auch mit einem neuen Spiel zu kommen, also mit einem 3D-Donkey Kong halt. Und ja, ich finde es grundsätzlich erstmal super. Aber weiter im Text.
Ja, also, und dann, also im Endeffekt, Donkey Kong möchte zum Kern runter, ich denke mal, um sich alle Bananen zurückzuwünschen, weil man merkt schon von Anfang an, der ist relativ fixiert auf diese Bananen. Pauline möchte, und das ist schon der erste Punkt, wo ich mir dachte, hä? Pauline begleitet ihn, weil sie möchte gerne wieder an die Oberfläche kommen. Und da denke ich mir, also zur Erklärung, die Level werden Schichten genannt, also Schichten in dieser Planetenwelt oder was auch immer, und man geht immer tiefer. Das heißt, Pauline möchte gerne ganz nach oben. Und meiner Meinung nach habe ich das so mitbekommen, dass sie gar nicht, wenn du sie das erste Mal triffst, seid ihr gar nicht so weit im Planeten oder Inneren. Also sie geht aber immer tiefer mit dir, damit sie am Ende oben sein kann. Es kann natürlich noch total der Story-Twist bei rumkommen, aber ich saß dann da und dachte mir, macht keinen Sinn.
Nee, könnte ich dir aber jetzt auch gar nicht. Also ich bin deutlich weiter als du, aber also so der Story, sage ich mal, im Gesamten folge ich jetzt nicht so extrem, muss ich ehrlich sagen, weil es halt einfach so eine typische Good Guy Hayden-Story ist, die, wie du es halt schon am Anfang beschrieben hast. Und für mich ist das halt Beiwerk und nichts, was ich irgendwie gespannt verfolge, muss ich ehrlich zugeben.
Nee, muss man auch wirklich nicht. Also die Geschichte ist nett. Du hast halt den Oberbösewicht, seine Lakaien und gegen die kämpfst du.
Ja.
Und das zieht sich wie ein roter Faden durch und überall, wo die langkommen, stiften sie Chaos und du musst den quasi so ein bisschen hinterher putzen und wieder für Recht und Ordnung würde ich jetzt nicht sagen, aber dafür sorgen, dass diejenigen, die von denen geschädigt worden sind, dass denen wieder so ein bisschen Normalität gegeben wird und so weiter und so fort.
Das Typische halt, ja.
Ja, genau, das Typische, ich würde sagen, eine typische Nintendo-Geschichte.
Genau, genau.
Der Hauptstyle ist in dem Fall aber was anderes, nämlich das Game Design. Und das, da habe ich mir am Anfang in den Previews gedacht, das kann kein Spaß machen oder das kann kein Spiel tragen. Das Spiel an sich wirbt oder lebt davon, dass du theoretisch dich einmal quer durch die ganze Spielwelt durchschlagen kannst oder durch einen Großteil. Das heißt, wenn man wirklich möchte, kann man die ganze Welt untergraben, aus verschiedenen Richtungen alles kaputt, kurz und klein schlagen und das alles mit Donkey Kongs reiner Muskelkraft. Und am Anfang, also als damals die Vorschauversion kam, und ich weiß, heute weiß man ja, da hatten die Tester oder die Leute, die auf den Events waren, hatten nicht viel Zeit, das Ganze anzuspielen. Ich glaube, 15 oder 20 Minuten für die ersten Vorschauen. Und da kommen wir dann vielleicht gleich mal zum ersten Level, aber erstmal noch grundsätzlich. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ja geil, ein Spiel, wo du alles nur kaputt schlägst und auf Gegner eindrescht, das wird doch nach ein, zwei Stunden so dermaßen langweilig. Und als ich das dann gespielt habe, ist mir ein alter PC-Klassiker in den Sinn gekommen, den ich damals gespielt habe. Hast du schon mal was von Red Faction gehört?
Natürlich.
Okay, das so natürlich ist das gar nicht.
Wenn ich, also, okay.
Wenn ich manchmal gesagt habe, boah, das ist wie Red Faction.
Beth?
Ja. Red Faction war ein Ego-Shooter, der damit geworben hat. Und da war das auch so, dass du wirklich den kompletten Level zerstören konntest, inklusive dich so dermaßen kaputt schießen konntest, dass du nicht mehr aus dem Level rausgekommen bist. Aber du konntest alles unterhöhlen, zerbomben und was weiß ich nicht alles. Und diesen Schritt geht Bonanza eigentlich konsequent weiter, nur viel, viel intelligenter, viel, viel durchdachter und mit viel, viel kleinen Witz umgesetzt. Und daher muss ich sagen, zu meiner großen Überraschung, das hat bisher, soweit wie ich gespielt habe, hat das nicht abgenutzt, sondern im Gegenteil hat mich enorm motiviert, mir die Levels mal teilweise genauer anzuschauen und richtig auf Erkundungstour zu gehen. So, Monolog von mir vorbei. Wie hast du das empfunden?
Ja, ziemlich ähnlich. Also ich würde auch sagen, beispielsweise, um das nochmal aufzugreifen, Red Faction lebt halt ja von dieser Zerstörung. Und das ist so der Unique Selling Point. Aber auch so gefühlt das Einzige, was den Titel davon absetzt, komplett generisch zu sein. Und bei Donkey Kong war das jetzt zum Beispiel bei mir auch so, können wir vielleicht dann direkt auch über diesen Anfang mal reden. Man startet das Spiel und ich habe mir jetzt auch bewusst am Anfang nicht so viel Footage angeguckt. Ich habe auch gehört, wie du meintest, dass ein paar nicht so davon begeistert waren, aber ich wollte mir dann selber meine Meinung bilden. Und gerade dieser Anfang, wenn man dann so in das Spiel eingeführt wird und diese Mechaniken des Zerstörens und sowas lernt und sich da durchgräbt, so fast schon Minecraft-mäßig, dann habe ich tatsächlich, ich hatte ja noch im Hinterkopf auch, dass ich dir sagen soll, wie das Spiel ist. Und da dachte ich so, uiuiui, ich weiß nicht, ob diese Mechanik, ich spiele jetzt hier 20 Minuten, eine halbe Stunde, ob diese Mechanik sich das ganze Spiel überträgt oder nicht doch nach 5 Stunden langweilig wird. Weil die Gefahr wäre sehr, sehr, sehr groß gewesen, dass man, wenn man das Spiel falsch designt hätte, sage ich jetzt mal, dass man sich dann da durchgräbt und erkundet. Und ich sage jetzt mal, nach ein paar Stunden kannst du diese Höhlensysteme oder was nicht mehr sehen. Und du hast keinen Bock mehr, da nur für so ein paar Goldbatzen oder was, dich da durchzukloppen. Das ist aber glücklicherweise nicht so. Der Anfang zieht sich meiner Meinung nach etwas. Da kannst du aber auch gleich nochmal drauf eingehen, wie du das gesehen hast. Aber es wird dann schon nach kurzer Zeit doch deutlich anders und nicht so monoton und öffnet sich und zeigt auch, was das Spiel wirklich kann. Und um das schon mal vorwegzugreifen, meiner Meinung nach wird das Spiel auch bis zum Ende, ich bin jetzt kurz vorm Ende, soweit kann ich schon sagen, ich bin nicht ganz durch, aber kurz davor. Und es gibt wirklich so eine konstante Kurve bis zum Ende, wo es einfach immer besser und besser wird. Und das ist gut, dass es nicht am Anfang schon das ganze Pulver verschießt und man dann durch diese Mechanik halt die ersten zwei Stunden, ist ganz cool, und dann ist es halt langweilig. Nee, es ist halt wirklich so, dass es immer besser wird. Und das, da hätte ich am Anfang wahrscheinlich nicht mit gerechnet und war bisher positiv überrascht. Und das hat aber auch dafür gesorgt, dass ich überhaupt an der Stange bleibe und das wirklich auch die ganze Zeit weitergespielt habe. Wie war das bei dir?
Also, wie ich schon gesagt habe, ich war vom Anfangslevel alles andere als begeistert. Da fängt man auf dieser Mine an, wo man quasi ja nach Gold gräbt und nach diesen Bananenjuwelen. Da kann man seine ersten paar Bananenjuwelen kriegen. So, und was macht das Spiel? Es macht etwas, was sehr ungewöhnlich ist. Du gräbst dich da durch diese Minen und du stößt in einer Tour auf Gold. Absurde Mengen an Gold, die du alle freikloppen musst oder kannst. Betonung liegt auf kannst. Du kannst das auch alles ignorieren, aber ich stand da und dachte mir, jedes Mal, wenn ich so ein Goldbatzen aus dieser Mine, aus einer Wand raushaue, geht ein Counter oben los. Das heißt, das ist eine Währung. Und das Spiel überschüttet mich hier gerade mit Gold. Entweder ist das wirklich eine Falle, oder das ist später wichtig. Stellt sich raus, das Gold hat später tatsächlich seinen Zweck, ist halt eine Währung und wird aber auch noch für andere Dinge verwendet. Aber ich habe dann eigentlich quasi meine erste halbe Stunde damit verbracht, mich durch diesen Minenberg durchzuhauen und jedes kleine bisschen an Gold aufzunehmen und aufzusammeln, was nur ging. Dadurch habe ich natürlich die Mechaniken, die grundlegenden, erstmal relativ gut gelernt und habe gemerkt, okay, ganz egal, wie ich vorgehe, ich kann mich theoretisch gesehen nach oben und nach unten durchgraben, wie ich möchte. Es ist völlig egal. Es hat keine negativen Konsequenzen. Es gibt keine Stelle, an der ich mich quasi in eine Ecke eingraben kann. Und das war schon mal cool zu sehen. Aber wie du schon sagst, der erste Level zieht sich enorm. Und ich weiß nicht, ob Nintendo sich dann so einen großen Gefallen getan hat, den als Einstieg zu nehmen.
Da wollte ich kurz einmal rein. Das Absurde ist nämlich, ich glaube, Nintendo ist, das ist ja keine bewusste Entscheidung von Nintendo gewesen, weil ich glaube, weil ich habe das nämlich genau so wie du auch gemacht. Ich habe die erste Zeit damit verbracht, da erstmal das ganze Gold abzufarmen, was ich jetzt weiß, gar nicht nötig ist. Klar braucht man das, aber man kriegt auf dem Weg des Abenteuers halt genug von diesem Gold. Und das ist aber so eine intrinsische Motivation in einem, dass man dieses ganze Gold da halt abfarmt und dadurch zieht sich das. Ich glaube, wenn man wirklich am Anfang dieses, hätte neben mir einer gestanden und gesagt, Gold ist jetzt nicht so krass, wie du denkst. Geh einfach mal straight weiter. Dann wäre dieser Anfang deutlich kürzer gewesen und hätte sich auch gar nicht so gezogen. Aber das wusste ich natürlich nicht und du auch nicht.
Ja, aber du kannst doch nicht einfach den Leuten quasi die Karotte vor die Nase halten und sagen, hallo, hier ist das ganze Gold. So viel habt ihr in keinem Spiel jemals auf einmal bekommen. Und dann sagt doch niemand, ah ja, komm, das lasse ich jetzt. Ich meine, irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, aber es ist dieses typische, vielleicht brauche ich diesen Heiltrank nochmal bei irgendeinem Boss. Ich gebe den mal lieber nicht aus. Und ich habe mir gedacht, aber vielleicht ist es ja so, dass die mich dann belohnen, wenn ich hartnäckig geblieben bin. Ja, im Nachhinein hat sich nach hinten raus auch für mich jetzt schon gezeigt und ich bin nicht ansatzweise so weit wie du. War unnötig. Und ich weiß nicht, also Game Design technisch finde ich den Einstieg nicht gelungen. Muss ich so sagen, das überhaupt nicht gelungen. Sobald du das erste Mal quasi in die richtige Welt reinkommst, also aus diesem Tutorial-Level quasi raus, ab dann zündet's. Und das ist ja das Geile. Du hast schon gesagt, dass man dieses sich durchgraben und so weiter schon anwenden kann. Du musst es aber nicht. ganz, ganz am Anfang, den ersten Level hatte ich dann so die Schnauze voll von diesem Durchgraben, dass ich das einfach gedacht habe, nee, ich mach das nicht. Da bin ich schnurstracks einfach dem Storyfaden gefolgt und hab gar nicht so viel erkundet. Weil ich mir gedacht habe, ich hatte jetzt keinen Bock drauf. Ich habe jetzt gerade so viel Zeit damit verbracht, mich durch irgendwelche Bergwerke zu hauen. Jetzt gehe ich doch nicht nochmal hier dieser Welt umher, in der ersten Welt, und grabe mich irgendwie durch das Erdreich und suche nach versteckten Gegenständen oder dergleichen. Das kam erst mit der zweiten Welt so richtig, wo ich dann gemerkt habe, okay, das macht sogar Spaß, das ist intelligent eingesetzt und das motiviert auch ungemein, denn also zumindest ich hatte immer das Gefühl, egal wo ich grabe, ich finde irgendwas. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht zufällig ist, aber wenn man sich zum Beispiel durchs Erdreich gräbt, dann ploppen auch mal Schatztruhen auf mit Schatzkarten und dergleichen. Und ich glaube, die sind random.
Ja.
Weil du kannst mir nicht erzählen, dass an manch erzählen, dass an diesen teilweise entlegenen Winkeln, an denen ich dann mal unterwegs war, plötzlich jemand gedacht hat, und hier stelle ich jetzt mal eine Schatztruhe hin.
Das ist tatsächlich random. Das kann ich dir insofern sagen, weil es gibt ja auch diese Klamotten, die man sich kaufen kann. Man kann also Fossilien sammeln. Und dann gibt es so Händler, bei denen kriegt man Klamotten. Zum Beispiel eine neue Hose für Donkey oder ein neues Outfit für Pauline. Und die sind teilweise mit Fähigkeiten ausgestattet. Und da gibt es zum Beispiel eine Hose oder eine Krawatte, weiß ich jetzt nicht. Die habe ich auch nämlich dran gehabt, ganz lange im Spiel.
Es ist eine Krawatte.
Genau. Da steht dann, glaube ich, dass es eine 10%, 20% höhere Chance gibt, dass Truhen spawnen.
Okay, siehst du, das habe ich nicht mehr im Kopf gehabt, aber es ist diese goldene Krawatte, ne?
Genau.
Ich habe irgendwas mit Truhen gelesen gehabt, aber ich wusste nicht mehr genau was. Also guck mal, zufällig. Also das haben sie schon gut gemacht. Und das kannst du mir mal sagen. Ich habe dir ja vorhin gerade gesagt, wo ich bin. Ich bin jetzt gerade da, wo man das erste Mal zwischen zwei Welten sich entscheiden muss. Schneewelt und ich glaube Urwald oder sonst irgendwas. Ja. Wo stehe ich denn da ungefähr?
Also ist, glaube ich, so vielleicht das erste Viertel des Spiels gerade fertig.
Okay.
Also ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, es gibt 16 Layer, also Schicht 1600. Und ich bin nämlich, glaube ich, gerade bei 1400 oder was, 1500. Genau.
Okay, gut. Also dann habe ich wirklich noch ein bisschen was vor mir. Das freut mich, denn Donkey Kong macht unglaublich Spaß. Und was ich finde, das ist ein Spiel, das kann man super portioniert spielen.
Ja.
Das ist so krass. Du kannst so eine Welt, so eine Schicht eigentlich innerhalb von einem Abend spielen. Es ist auch nicht sonderlich, also zumindest so weit, wie ich gespielt habe, ist das auch nicht schwierig. Im Gegenteil, ich kam mir manchmal wirklich ein bisschen unterwältigt vor, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Ich weiß nicht, ob das später noch steigt. Aber du kannst das alles richtig schön spielen, und wenn du jetzt nicht den Completionist raushängen lässt, der wirklich alle Bananenjuwelen finden möchte in jeder Welt, dann kannst du auch mit ein bisschen Erkundung und Umherschauen und dergleichen an einem Abend so eine Welt wegspielen oder eine halbe. Und die Welt ist zwar eine Open World, aber nicht so groß, dass du dich jetzt total verirren kannst. Diese Größe ist wirklich, finde ich, top.
Wie bei Mario Odyssey fast schon.
Ja. Genau, also du hast wirklich, es ist kein Mario 64, was uns damals alles mega groß vorkam, aber in Wahrheit echt klein. Es ist aber auch kein, Breath of the Wild wäre jetzt das ganz krasse, weil das ist ja eine riesen Open World. Was könnte man denn als Beispiel nehmen? Oh Gott, jetzt manövriere ich mich hier gerade in eine Sackgasse, mir fällt gerade nichts Gutes ein. Ist ja egal, auf jeden Fall sind die einzelnen Schichten nicht so groß, dass man sich denkt irgendwann, oh, jetzt habe ich irgendwie keinen Bock mehr. Ich möchte aufhören, und wenn ich jetzt das nächste Mal neu starte, weiß ich wieder nicht, wo ich hin muss oder was passiert ist und so weiter und so fort. Und dementsprechend, das ist super portioniert. Also auch das Game Design technisch wirklich, wirklich top notch. Und du findest halt immer noch so viele Kleinigkeiten, auch Easter Eggs. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, in welcher Schicht das war, beim Erkunden Cranky Kong gefunden. Der ist irgendwo auf.
Gar nicht mehr.
Der ist irgendwo auf einer Wolke oben.
Ah ja, okay. Kann sein, dass ich das gar nicht gefunden habe.
ist glaube ich, in der zweiten oder dritten Schicht, also noch relativ am Anfang. Also, und das sind so Kleinigkeiten, wo du da sitzt und dir denkst, ach, das ist schön. Und im Allgemeinen, also, sofern du, oder erstmal gefragt, willst du noch mal zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, noch was kommentieren? Weil sonst würde ich noch mal zu einer Kleinigkeit übergehen.
Ich wollte noch sagen, dass du hast natürlich recht mit dem Portionieren. Ich finde aber auch, und so habe ich das teilweise auch gemacht, man muss auch gar nicht so ein Level zu Ende spielen, sondern man kann wirklich auch so, jetzt mal das eine Extrem gesagt, ich gehe rein ins Spiel, was ja durch die Funktion, dass man das Spiel ja dauerhaft aufhaben kann, der Switch quasi relativ schnell ist, du springst schnell rein. Und dann gehst du für eine Viertelstunde rein, sammelst zwei Bananen, zwei Bananenjuwelen und drei Fossilien, speicherst ab, bist wieder raus. So, hast nichts geschafft in dem Sinne, außer halt da ein paar Collectibles gesammelt. Und das könnte auch tatsächlich der Grund sein, ich will es noch nicht beschwören, weil ich eigentlich so der Typ dafür nicht bin, aber es könnte tatsächlich der ausschlaggebende Punkt sein, warum ich das Spiel 100% complete irgendwann. Weil das einfach, ja. Ich werde jetzt wahrscheinlich das erstmal durchspielen und dann vielleicht auch liegen lassen, aber es könnte sein, dass ich dann immer mal wieder Bock kriege und dann einfach reingehe und dann durch verschiedene Funktionen im Spiel, man hat ja diesen, ich nenne ihn mal Sensor, womit man ja Juwelen und sowas aufdecken kann. Dadurch ist es nicht so schwierig, dann auch alles zu finden. Und man hat auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel mit Gold solche Karten zu kaufen, durch die man erfährt, wo restliche Bananenjuwelen sind. Und so kann man halt peu à peu, je nach eigener Geschwindigkeit zum Beispiel, dann auch die restlichen Sachen finden, ohne dass man da irgendwelche Guides dann braucht oder so, weil man die Sachen nicht findet. Und das könnte halt tatsächlich sein, dass das dann bei mir durchaus in der Switch verbleibt, auch nach Durchspielen und dann halt innerhalb der nächsten 2-3 Monate oder so halt dann komplettiert wird, weil ich einfach Bock habe, mich da durchzukloppen. So. Das halte ich nicht für unrealistisch.
Nee, das geht mir auch so. Also ich weiß nicht, ob ich es auf 100% spielen werde, aber ich weiß jetzt schon, wenn ich erstmal soweit durch bin, werde ich nochmal in die alten Welten gehen und alles nochmal genauer erkunden und so weiter. Ich habe schon rausgehört, es gibt ein Late Game, wofür man auch die Bananenjuwelen braucht.
Ach, da wusste ich gar nicht.
Da könnte man. Oh, Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht spoilern. Das habe ich nur gehört. Ich weiß jetzt nicht genau was. Ich weiß nur, es gibt eins, was mich jetzt aber nicht dazu bewegt hat, zu sagen, ich gucke jetzt auf dem Weg zum Endziel, also zum Story-Ende jetzt irgendwie drauf, dass ich alle möglichen Bananenjuwelen finde. Ich habe dann vor, da alle noch mal gemütlich durchzugehen. Da können wir vielleicht auch mal kurz auf eine Game-Mechanik an sich eingehen. Oder nein, noch mal ganz kleinen Schritt zurück. Entschuldigung. Ich würde noch mal ganz kurz ein bisschen auf die Welten an sich eingehen, denn die sind auch. Wir haben wieder die Klassiker. Wir haben die Minenwelt. Wir haben die etwas einödige Welt. Wir haben Eiswelt. Wir haben Strandresort, habe ich schon auf Screenshots gesehen. Also wir haben die ganzen Klassiker, die man von einem Nintendo-Spiel erwarten würde. Was das Ganze für mich auch noch ein bisschen richtig quasi, ja, putzig, kann man schon sagen, oder noch ein bisschen verschönert hat, sind seine Bewohner.
Ja.
Das sind solche Steinwesen, die aber irgendwie als so tiermäßig daherkommen. Also teilweise sind das, ja, gerade. Also, wie würdest du die beschreiben?
Ich habe auch gerade überlegt, ist gar nicht so einfach, ne? So Kristalle, hätte ich jetzt gesagt. So
Kristalle, danke. Das
so
ist es.
Und blaue die haben, Steine, ja, in verschiedensten Formen auch. Also manche sind ovalförmig, manche rechteckig, manche ganz verquer. Und man kann die auch kaputt hauen, aber die heilen sich dann quasi wieder selbst und setzen sich wieder zusammen. Und ja, worauf wolltest du hinaus bei den Bewohnern? Also die sind ganz cool, finde ich auch.
Ich finde, das ist so eine total simple Geschichte, wo ich mir auch dachte, das ist jetzt nichts großartig Originelles, aber das ist so schön umgesetzt und auch in was für Formen die daherkommen. Also du sagst jetzt, manche sind oval und so weiter, aber manche sind ja auch irgendwie, sehen aus wie Giraffen.
Ja, oder, stimmt. Ja.
Oder wie irgendwelche Tierarten, wo ich mir denke, wie absurd. Also du stehst dann erstmal und dann denkst dir, hä, was? Und trotzdem wirkt es in sich stimmig. Also das ist auch mit dem Leveln an sich. Die Grafik von Donkey Kong Bonanza gewinnt jetzt keinen Schönheitspreis. finde ich. Also du hast wirklich teilweise viele Brauntöne und dergleichen, jetzt mal vom Strandressort abgesehen und dergleichen. Aber es gibt schönere Spiele auf der Switch 2.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja gelesen zumindest, dass es eigentlich auch ein Switch 1-Spiel sein sollte, was ja dann...
Ja, ja, sollte für die Switch 1 eigentlich kommen. Das ist schon seit, oh Gott, 2018 oder 2016? Nee, 2018 ist es in Entwicklung.
Also ich kann mir vorstellen, dass es schwierig gewesen wäre auf der Switch 1, das auf jeden Fall.
Das kann ich mir absolut null vorstellen. Dieses Spiel, das hat ja mit der Switch 2 Hardware schon teilweise gelegentlich mal so ein bisschen Probleme.
Ja, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es halt so, oder was heißt, ich kann mir vorstellen, ich würde sagen, es sieht halt aus wie so ein aufpoliertes Switch-Spiel. Halt wie so ein Breath of the Wild mit Upgrade-Pack.
Ja. So. Ja, so ungefähr. Ich hab's Breath of the Wild nicht mit Upgrade-Pack gespielt, aber so bestimmt.
Ja, also gewinnt jetzt keinen Preis, aber wie du sagst, halt, es hat trotzdem stimmigen Artstyle, wie oft bei Nintendo halt. Und ja ich finde auch gut, dass sie zumindest die 60 Frames für das Spiel anvisiert haben. Ich finde jetzt auch, das wurde ja oft diskutiert in vielen Posts vor Release oder kurz auch nach Release, dass die Framerate halt manchmal einbricht. Vor allem, wenn man halt irgendwie viel gerade kaputt kloppt. Das finde ich aber tatsächlich, hat mich null gestört, obwohl ich für sowas eigentlich recht empfindlich bin, weil das so ein, ja, es wurde ja in Interviews irgendwie gesagt, das war eine bewusste Entscheidung, das fand ich dann so, ja, weiß ich nicht, ob ich denen das abnehme, aber es hat so ein Gefühl von diesen typischen Hits dann, nenne ich ihn mal, wenn man halt, ne, auf jemanden einhaut in einem Kampfspiel oder sowas und dann in dem Moment des Schlags hat man halt so 15 Frames Lag, sag ich mal, oder sowas, so dass sich der Punch halt so, also anfühlt, als hätte er auch Punch. So. Und das ist da nämlich ziemlich ähnlich, wenn ich jetzt eine große Wand kaputt haue oder so, dann bricht vielleicht die Framerate ein bisschen ein. Aber das finde ich nicht schlimm, weil es einfach zum Spiel dann in der Situation passt, auch wenn es jetzt merkwürdig klingt, weil das dem Ganzen noch mehr Druck verleiht.
Ich muss sagen, mir ist das jetzt nicht bewusst aufgefallen.
Es wird auch noch schlimmer nachher, wenn noch mehr passiert. Deswegen wirst du da noch zu kommen.
Okay.
Kannst ja auch gerne noch mal sagen, okay, wie das dann ist. Aber ich glaube, das wird dich auch nicht stören, weil das halt jetzt nicht spielentscheidend ist. Ne? Sondern ich finde immer so, wenn wirklich ultra viel auf dem Bildschirm los ist, so dann stört mich das meistens gar nicht, weil das irgendwie schlüssig wirkt. Ich weiß nicht, verstehst du, was ich meine damit?
Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist authentisch?
Ja, genau, irgendwie. Weil, vielleicht weil wir so aufgewachsen sind, keine Ahnung. Aber ja, weiß ich nicht, das ist so, weil das ja versaut ja auch jetzt mal ein Spiel in dem Moment nicht, weil wenn jetzt irgendwie eine riesige Explosion ist oder sowas, weiß ich nicht, dann ist es, dann stört mich es einfach nicht so. Kann ein Ich-Problem oder ein Ich-Ding sein, aber kam mir auf jeden Fall nicht störend vor.
Bisher auch noch nicht, aber ich werde vielleicht mal ein Update geben in irgendeiner anderen Folge. Vielleicht mal in einem Sag doch mal oder so.
Ja.
Jetzt würde ich mal noch mal zu, oder was heißt noch mal? Ich würde jetzt die grundlegenden Fertigkeiten mal von Donkey Kong drauf eingehen.
Ja.
Drauf angehen, ja. Aha. es ist 20 Uhr am Abend. Ich hatte einen langen Tag hinter mir. Entschuldigung. Eigentlich am Anfang denkst du dir, okay, der kann nicht viel. Der kann schlagen, der kann nach oben schlagen, der kann nach unten schlagen, er kann auf den Boden stampfen, dann hast du quasi so ein Sonar. Und sobald Pauline dabei ist, kannst du sie singen lassen. Das ist quasi der Quest-Tracker, der dir so ein bisschen anzeigt, wo du hin musst am Ende. Aber im Laufe des Spiels kommen ja neue Fertigkeiten dazu. Und ich habe da anscheinend gerade erstmal an der Oberfläche gekratzt, denn du kriegst die sogenannten Bonanza-Verwandlungen.
Ich nehme an, du hast davon gerade eine, oder?
Ich habe gerade die erste, wo du quasi zu Saiyajin Donkey Kong wirst.
Witzig, habe ich auch gesagt zu meiner Freundin.
Und quasi alles kurz so klein schlagen kannst. Und da kommen dann die Münzen ins Spiel. Denn um in diesem Zustand zu bleiben, den kann man, da geht quasi ein Timer, läuft runter oder so ein Balken. Und den kann man wieder aufladen, indem man Münzen ausgibt. Oder man verbessert sich mit Hilfe von Fertigkeitspunkten. Aber da würde ich sagen, gehen wir gleich noch mal drauf ein. Aber ich hab's schon so weit, konnte ich mich dann nicht spoilern lassen, wenn man sich über das Spiel ein bisschen schlau macht. Da gibt's ja noch weitere Verwandlungen, oder?
Ja, hast du dir die alle schon angeguckt?
Ich weiß, es gibt ein ein Zebra? Oder?
Genau.
Nee, ein Doch. Zebra und was gibt's? Nee, was gibt's noch? Spoiler mich ruhig. Hau rein.
Also es gibt einmal, lass mich überlegen, den Saiyajin am Anfang. Dann gibt's das Zebra. Dann gibt's ein V oder ein Strauß ist das. Ein Strauß. Dann gibt's einen Elefant und eine Schlange.
Und also ich gehe jetzt mal davon aus, wir reden hier von Nintendo. Das wird Game Design technisch wird das wahrscheinlich sich doch deutlich unterscheiden und auch einen Mehrwert
bieten. Ja, definitiv. Oder? Also du kommst halt in späteren Levels, kommst du teilweise nicht weiter. Du musst dann halt erstmal diese Platten sammeln, die Schallplatten. Das fand ich auch so, das war so voll untypisch Nintendo eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob gab es diesen, vielleicht bin ich da wieder Donkey Kong-mäßig nicht genug am Start. Diese ganze Prämisse um die, von wegen, oh, die haben unsere Platte kaputt gemacht und jetzt bin ich der krasse DJ-Master hier, der kann jetzt gar nicht mehr auflegen.
Das gab's früher nicht.
Okay, ich dachte, ich habe da irgendwas verpasst. So. Also es ist jetzt auch nicht massiv störend. Ich mag das Setting auch an sich, aber das war am Anfang so, okay, wie passt das jetzt hier rein? Genau, man sammelt dann halt diese Platten und dann geben sie dir, wenn du die Platte zusammen hast, weil die meistens aus so zerbrochenen Stücken besteht, die dann halt irgendwie in der Welt rumliegen, die bringst du zusammen, sodass die Platte wieder läuft, dann singt Pauline ein bisschen drüber in der Cutscene.
Ja, aber ich finde, also ganz kurz, das ist ja nicht nur, sie singt ein bisschen, das ist ja zumindest, ich weiß nicht, ob sich das wiederholt, aber beim ersten Mal ist das ja auch quasi so ein innerer Kampf.
Stimmt, von ihr. Ja.
Dass sie ja nicht singen möchte und dass sie Angst hat davor und dann kriegt sie sich doch langsam, bringt sie sich hoch und eigentlich würde ich sagen, das ist total klischeehaft und cringe.
Ja, es ist wie so eine Coming-of-Age-Story so in so einem Film.
Ja, in dem Fall haben sie das aber auch echt gut gemacht, weil du hast sie redet dann immer mit sich selber. Also nicht mit Donkey Kong oder sonst irgendwen, sondern hat so einen Monolog und so, nein, ich kann doch nicht vor all den Leuten hier singen und so weiter, weil sie singt gerne.
Dann doch, ich schaffe das.
Ich schaffe das und so weiter und so fort. Und wenn sie sich dann mal aufrafft, das wirklich zu machen, das ist so dieser Bam-Moment, den sie wirklich glaubhaft rüberbringt, wo du dir dann denkst, okay, jetzt macht's Klick, jetzt traut sie sich das zu und dann startet's. Die Musik an sich finde ich ein bisschen okay, ist halt so ein Kauderwelsch-Gesang, der keinen Sinn ergibt. Zumindest das, was ich jetzt gerade schon beim ersten habe, aber hat schon so ein bisschen Ohrwurmcharakter.
Ja, und dann kriegst du halt neue Fähigkeit. Jetzt die erste, finde ich, ist sogar noch die generischste, weil du ja dann einfach nur stark wirst, sage ich mal. Bei den anderen ist es dann teilweise so, dass die halt essentiell dafür sind, dass du die Wege weiter beschreiten kannst. Ich kann ja jetzt einfach mal ein Beispiel bringen. Das Zebra zum Beispiel. Das ist sehr schnell. Und du hast in der Eiswelt, in einer von denen, hast du zum Beispiel solche Brücken, die zerbröseln, wenn du drauf gehst. Und dementsprechend kommst du halt über diese Brücke nicht rüber, bis du halt dieses Zebra hast. Weil mit dem Zebra kannst du dann schnell rennen. Und dann läufst du quasi so schnell, dass du schneller als der Brösel bist. Und dann kommst du halt weiter. Und viele Level sind dann halt darauf ausgelegt. Und auch viele von diesen, es gibt ja oftmals so Challenge-Levels, so kleinere in der Map, wo man rein kann und dann beispielsweise 3 Bananen sammeln kann. Und die sind oftmals auch darauf ausgelegt, auf diese spezifischen Superkräfte, nenne ich sie jetzt mal. Und genau, zum Beispiel mit dem Zebra ist es dann halt so, dass du halt irgendwie in dieser Map halt besonders schnell laufen musst und das schon fast ein Speedrun ist. So. Und so öffnet sich das Spiel halt immer mehr, hat halt noch mehr Fähigkeiten zu bieten und zeigt dann halt auch, gerade bei diesen Challenge-Maps, was das Spiel halt noch auf dem Kasten hat. Und dadurch wird es auch meiner Meinung nach nicht langweilig.
Okay, das habe ich mir so ähnlich schon gedacht, weil das ist jetzt wieder Nintendo at its finest, weil das können sie.
Ja.
Und jetzt, was ich nicht ganz so, also eher, was ich ein bisschen schade fand, wir reden ja die ganze Zeit von diesen Bananenjuwelen, die man sammelt. Jetzt könnte man natürlich sagen, wozu brauche ich die denn überhaupt? Warum sammle ich die? Die haben einen ganz spezifischen Zweck, und zwar dienen die auch als Fertigkeitspunkte. Wenn man eine gewisse Anzahl von Bananen, nämlich 3 Stück gesammelt hat, kriegt man einen Fertigkeitspunkt, den man in einem Talentbaum verschwenden darf oder einsetzen darf.
Und da war ich direkt am Anfang, kann ich schon mal sagen, das hat mir ein bisschen aufgestoßen, weil ich bin eigentlich kein Verfechter von diesen aufgesetzten Skilltrees in Nicht-Rollenspielen.
Ja, und vor allem sind das halt wirklich keine tollen Skilltrees, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob das noch besser wird, aber das sind halt so Sachen wie erhöhe deine maximale Lebensanzahl, dein Aufladen von der Bonanza-Fertigkeit geht schneller, dass dein Sonar, also wenn du auf den Boden klopfst, dass du siehst, wo irgendwelche wertvollen Sachen sind, wird erhöht. Also das sind so diese typischen passiven Sachen, wo ich mir gedacht hätte, boah, Leute, das könnt ihr doch besser. Also ich hatte bis jetzt nicht die Motivation, dass ich mir dachte, ich hole mir jetzt diese Juwelen, damit ich besser werde. Das ist auch ein Beispiel. Es gibt im Spiel Items, die man holen kann, wie zum Beispiel Luftballon, der einen wieder, wenn man Abgrund abstürzt, der einen dann wieder hochholt. Oder Apfelsaft? Ist das Apfelsaft?
Ja.
Der, wenn man alle Lebens-, also alle Herzen verloren hat, füllt der die wieder komplett auf. Also Stand jetzt ist, ich habe bis jetzt noch nicht ein einziges Mal so einen Apfelsaft gebraucht und man kann theoretisch die Anzahl an maximal Apfelsafttüten, die man bei sich tragen kann, mit Hilfe von diesen Fertigkeitspunkten erhöhen. Ja. Das ist halt sowas, wo ich mir denke, meh,
Spoiler, habe ich bis jetzt immer noch nicht gemacht. Weil, also so, für mich war die wichtigste Fähigkeit, da habe ich relativ schnell rein, war den Radius des Sonars zu erhöhen, weil ich halt dann mehr Sachen finde.
Das habe ich auch gemacht.
Genau, dann habe ich diese Schlagkraft erhöht, damit ich halt durch die späteren Schichten gut durchkomme und dann ein bisschen Lebensenergie. Und man muss sagen, nachher, wenn man die anderen Bonanza-Fähigkeiten kriegt, die sind vom Auflevel-Tree halt ein bisschen cooler, weil die geben einem teilweise dann neue Fähigkeiten oder verbessern quasi diese spezielle Fähigkeit, die dir diese Bonanza-Fähigkeit gibt, noch mehr, sodass man die noch besser benutzen kann. Das fühlte sich dann zumindest ein bisschen besser an. Aber im Gesamten, ich glaube, das hätte mir jetzt auch nicht wehgetan, wenn es das einfach ersatzlos nicht gegeben hätte.
Ja, das finde ich auch. Das finde ich eine komische Entscheidung. Also das wirkt wie ein Fremdkörper. Als ob man sich gedacht hat, oh, wir müssen die Leute motivieren, nach diesen Bananenjuwelen zu suchen. Weil als Completionist alleine oder als Gating-Mechanismus wollten sie es anscheinend nicht machen.
Ja, aber bei Mario Odyssey hat das doch auch nichts gebracht, oder? Klar, man brauchte eine gewisse Menge, damit das Schiff weiter fliegen kann. Bis zum nächsten Gebiet. Aber was hat man das, sonst eine Motivation gehabt? Nee.
Nee, aber das hast du im Bonanza ja gar nicht. Ne? Du brauchst ja keine Mindestanzahl an Bananen, um irgendwo hinzukommen.
Das stimmt. Ja. Vielleicht ist das der Grund, ja. Dass sie.
Ja, dass sie sich gedacht haben, na komm, wir motivieren die Leute. Aber, also, wie gesagt, dieses Talentsystem fühlt sich absolut wie ein Fremdkörper an und vielleicht auch eine Entscheidung, die später getroffen wurde. Ich weiß es nicht. Also, es passt meiner Meinung nach vorne und hinten nicht und bin da ganz bei dir, hätten sie ja nicht drauf verzichten können.
Ja.
So, was habe ich denn noch so auf meiner internen Checkliste? Die Challenge-Level hast du ja schon erwähnt gehabt. Die sind eigentlich ganz nett.
Mhm.
Die gehen von, du musst Gegner erledigen. Davon habe ich in letzter Zeit am Anfang relativ viele gehabt, dass du Gegner, die in dem Level vorkommen, halt innerhalb einer gewissen Zeitlimit besiegen musst. Das fand ich ein bisschen.
Die gibt es auch bis zum Ende noch viele von. Die fand ich auch immer so ein bisschen. Davon hätte es nicht so viele gebraucht. Lieber mehr irgendwie Jump-and-Run-Passagen oder sowas. Plattformer-Passagen.
Ja, das hat so ein bisschen Filler.
Ja, stimmt.
Feeling. Aber was dann auch wieder cool ist, in dem einen musst du zum Beispiel ein Hotel oder ein Gebäude einstürzen lassen.
Ach, das war richtig geil. Da habe ich sogar ein paar Versuche gebraucht für, weil ich es am Anfang nicht hundertprozentig gerafft habe, weil man muss ja diese Säule zerstören in der Mitte.
Ja, genau, diese Träger.
Und ich habe davon immer alles kaputt gemacht und dachte so, hä, warum bin ich denn so langsam? Weil man braucht jetzt gar nicht alle Außenteile. Und aber es war eine tolle Abwechslung. Die haben mir eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht.
Ja, und das ist auch, und es gibt welche, da musst du, das sind richtige schöne Logikrätsel. Ich hatte jetzt zum Beispiel eins, da bist du auf einer erhöhten Plattform und musst quasi in den Hügel hoch und oben am Hügel werden solche Stacheldinger runtergeworfen, das sind so Kugeln, die rollen runter. Und wenn die dich treffen, dann verlierst du halt einen Lebenspunkt. Am Anfang hast du höchstens 3 oder 4 Lebenspunkte und das war's. Das heißt, du kommst da eigentlich nicht drüber. Und jetzt kannst du Bombenfelsen, die du benutzen kannst, das sollte man vielleicht auch sagen, man kann eigentlich theoretisch alles in der Welt aus dem Boden reißen, solange man stark genug ist, und durch die Gegend werfen. Und es gibt auch Felsen, die funktionieren quasi als Bomben. Das heißt, die reißt du raus und wirfst irgendwo gegen und dann explodiert. Braucht man auch, um Bosse zu erledigen oder bestimmte Gegner, denn nicht alle Gegner kann man mit der bloßen Faust erledigen. Das ist auch schon ganz gut gelungen, finde ich. Und in diesem Challenge-Level musst du dann halt mit Hilfe von einer limitierten Anzahl an Bomben den Level physikalisch so kaputt machen, dass diese Kugeln, die da entlang rollen, entweder also komplett weg von dir rollen oder irgendwo, dass du eine Grube quasi erschaffst, wo die erstmal nicht rauskommen oder. Und das fand ich toll. Das war so ein richtig schönes Physikrätsel, wo ich da stand und mir dachte, oh geil, hier musst du wirklich mal ein bisschen nachdenken und kannst auch mal ein bisschen rumexperimentieren. Da gibt es nicht nur die eine Lösung. Das, sowas hat mir Spaß gemacht.
Ja, und dazu kann ich sagen, ich werde das andere jetzt mal, weil du das anscheinend noch nicht kennst, werde ich es nicht äußern. Aber es gibt auch noch so ein anderes Rätsel, was vergleichbar ist, zumindest was so diese Physikkomponente angeht. Das hat mir nämlich am besten gefallen. Da, Stichwort Eiswürfel, sag ich mal, das wirst du dann sehen. Da muss man halt mit Eiswürfeln was machen und das ist auch ganz cool. Da macht man dann quasi. Ach komm, ich erzähl's jetzt einfach.
Los, Spoiler,
also du hast quasi so eine Eismaschine, die kippt von oben halt Eiswürfel runter. Und du sollst die Eiswürfel, also du hast dann halt eine flache Ebene beispielsweise und sollst dann diese Eiswürfel vorne in so einen Korb bringen. Und dafür musst du dann quasi dich nach unten graben und quasi so, darfst du natürlich nicht, also dass die Eiswürfel nirgendwo hängen bleiben. Also machst du so quasi so einen Pfad, der vielleicht ein bisschen angeschrägt ist, gräbst du in den Boden, sodass sie nachher alle bei diesem Korb rauskommen und dafür sorgen, dass der gefüllt wird.
Das klingt geil.
Und
also sowas,
genau, sowas, das, sowas, das ist die Stärke des Spiels auf jeden Fall, dass man da auch so ein bisschen mit dieser Physik gespielt hat.
Ja, und das kommt immer wieder, auch in der freien Welt kann man das auch immer wieder einsetzen, auch gerade bei den Kämpfen gegen Gegner. Da gibt es manchmal Gegner, die brechen aus dem Boden heraus.
Ja.
Wo man dann auch mal überlegen muss, oh, wie gehe ich da jetzt gegen an? Oder also es gibt verschiedene Gegner, über den Schwierigkeitsgrad können wir auch gleich noch mal kurz ein, zwei Worte verlieren.
Ja.
Aber bei manchen Gegnern muss man tatsächlich auch aktiv ein bisschen was machen, denn ansonsten kommt man da nicht weit. Wie war das denn gefühlt bei dir bis jetzt? Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe bis jetzt das Gefühl, ich bin nicht wirklich gefordert. Ich hatte bei keinem Bossgegner bis jetzt ein Problem, habe alles im ersten Anlauf geschafft und ich bin jetzt nicht der Mega-Pro-Spieler. Wird das noch schwieriger oder wird es noch anspruchsvoller oder bleibt es auf diesem Niveau? Ich habe, also kurz bevor du mir antwortest, ich habe das Gefühl, dass Nintendo da ein bisschen diese family-friendly Schiene fährt und auch wirklich da klarstellen möchte oder sicherstellen möchte, dass jeder das Spiel durchspielen kann. Und diejenigen, die wirklich die enorme Herausforderung wollen, die sollen dann halt entweder alle Bananenjuwelen finden oder die Challenges machen.
Ja,
bin ich da auf dem richtigen Trip?
Würde ich sagen, schon richtig analysiert. Weil es gibt schon durchaus spätere Level, die dann ein bisschen knackiger sind, gerade so was, so Level, die mit Feuer zu tun haben, weil die oft dann die Komponente haben, dass du einen Pfad hast oder auch Gegner, die du halt mit deinen bloßen Händen nicht berühren darfst, beispielsweise. Oder auch Pfade, über die du so nicht rüberkommst, und dann musst du dir beispielsweise irgendwo Eisblöcke heranschaffen, um die dann auf diese Lava zu werfen und die dann quasi zu löschen, sag ich mal. Und das ist dann, das sorgt schon für so eine gewisse Komplexität, weil du dann natürlich nicht einfach den Pfad durchkloppen kannst, sondern dir ein bisschen Gedanken machen musst. Aber das ist auch schon so das Höchste der Gefühle. Und gerade, wie du schon angesprochen hast, die Bosskämpfe, die wären in meiner Liste für deinen Kaufgrund quasi mit wahrscheinlich in die Kontraliste gekommen, weil die teilweise schon cool designt sind. Also da haben die sich schon coole Gedanken gemacht. Aber ich habe auch jeden Boss bisher First Try geschafft. Manche Bosskämpfe dauern nicht mal eine Minute, weil man die dann so schnell durchgeprügelt hat. Das war schon
ein
bisschen lame teilweise. Und da hat man dann sich echt gedacht, so okay, ist das jetzt alles so? Deswegen, also da würde ich mir keine Hoffnung machen, dass du da noch mal großartig weitergefordert bist. Und das wäre, wie gesagt, auch einer der Kritikpunkte, die ich angebracht hätte. Aber im Gesamtkontext kann ich da ganz gut mit leben, muss ich sagen.
Kann ich auch, allein weil ich dieses Spiel jetzt auch nicht wegen der Herausforderung spiele. Aber ich glaube, wenn jemand wirklich sagt, möchte hier irgendwie gefördert werden, dann und gleichzeitig nicht ein Completionist ist und über diese Schiene, über die Challenge quasi ja die Befriedigung daraus ziehen möchte, dann glaube ich, wird man da nicht ganz so viel Freude dran haben.
Ja, könnte halt der ein oder andere vielleicht enttäuscht werden, weil ich fand die Donkey Kong-Spiele, zumindest die letzten 20 Jahre, sage ich mal, standen immer so ein bisschen dafür, auch dass sie gar nicht so einfach sind.
Die waren teilweise bockschwer.
Richtig, und das ist jetzt hier auf jeden Fall, deswegen vielleicht auch wieder Reboot, ne? Das ist hier jetzt nicht mehr so in der Form so schlimm und deutlich runtergedampft, dass das auch für Kinder deutlich einfacher spielbar ist, würde ich behaupten.
Das ist ein schönes Stichwort. Hast du noch was zum Gameplay oder so an sich zu sagen? Weil ansonsten würde ich jetzt mal gerne auf eine Theorie kommen, wo du gerade Reboot und kinderfreundlich sagst.
Nö, ich bin soweit fertig. Hau mal raus.
Also, ja, ich hau mal raus. Wenn du Pauline siehst, an was das ihr Design und ihr Look und so weiter, an was erinnert dich das?
Dazu würde ich jetzt zwei Sachen sagen. Einmal würde ich sagen, das ist quasi wie Daisy. Und andererseits würde ich sagen, das ist ich würde mal sagen, der zeitgenössische Sidekick, den es mittlerweile ja immer braucht. Ich denke zum Beispiel an sowas wie gerade die Star Wars Filme oder so, die haben ja immer einen kleinen süßen Roboter oder ein Yoda-ähnliches Baby dabei, um quasi diesen, ja, mit dem Sidekick noch andere Personen abzuholen. Und daran musste ich denken. Aber ich weiß nicht, ob ich da richtig liege bei dir oder was du dir jetzt
doch
gedacht hast.
Tust du. Und zwar hatte ich was ganz Spezifisches im Kopf. Ich hatte Pixar im Kopf.
Oh, ja.
Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Kennst du den Film Ralf Reicht's?
Ja.
Hat ja auch so ein bisschen die Donkey Kong-Thematik, aber der Grobschlächtige und das kleine Mädchen.
Ja, stimmt.
Also jetzt mal davon abgesehen, aber es hat für mich durch und durch diesen Pixar-Vibe, diesen Look. Und ich glaube, dieser Reboot ist auch dafür da, um Donkey Kong so ein bisschen mehr in die familienfreundliche Richtung zu bewegen. Und
in den Mainstream, würde ich fast schon sagen.
Ja, und vor allem, dass man die Pfade öffnet für mehr Filme.
Absolut. Das kann durchaus gut sein. Denn ich glaube, die Donkey Kong-Spiele, so gern ich sie auch immer mochte, fristen bei Nintendo an sich verkaufszahlenmäßig eher so ein Schattendasein. Also für andere wäre es wahrscheinlich immer noch Top-Verkauf, aber jetzt verglichen mit einem Mario oder so. Ich glaube, Mario-Starttitel hätte noch mal deutlich mehr gezogen. Und da ist es vielleicht jetzt gar nicht so schlecht, dass man versucht, mit dem neuen Donkey Kong quasi so einen neuen Protagonisten in den Mainstream zu etablieren, der dann, wie du sagst, auch kompatibel für neue Filme ist und sowas.
Ja, und das ist wirklich, das hat, als ich Pauline das erste Mal gesehen habe, also ich habe ja schon Screenshots gesehen und so weiter und du kommst ja nicht dran vorbei, aber als ich sie ja noch im Spiel erlebt habe, spielt sie auf Englisch und die...
Nee, auf Deutsch tatsächlich.
Ah, also dann ist ja schön. Ich finde die englische Voice-Actorin, also Actress, echt gut. Die macht das wirklich schön. Die Dialoge sind manchmal ein bisschen cringy und ein bisschen, wo du da sitzt und ein bisschen mit den Augen rollst, aber dafür kann ja die Sprecherin nicht. Die macht das ganz gut. Aber durch und durch habe ich das Gefühl, hier wird so quasi die kleine Disney-Prinzessin rangezüchtet. Wie ist denn die deutsche, wie ist denn die deutsche Synchro?
Ja, jetzt wo du es so sagst, kann ich dir vollumfänglich zustimmen, weil das war mir jetzt gar nicht so bewusst, aber jetzt wo du es sagst, so gerade diese, wäre das jetzt die Voice Actress von einem Pixar-Film, hätte ich gesagt, ja, typisch halt, ne? Also auch im Deutschen. Und dementsprechend, das gibt sich da, glaube ich, nichts.
Ja, also ich bin echt gespannt, wo Nintendo damit hingeht. Also ich denke, das Spiel wird ein Erfolg sein. Ich glaube allein mit den ganzen mit den Kritiken, die es bekommen hat, das Ding wird ja rauf und runter hoch bewertet Und es wird auf der Switch 2 auch seine Käufer finden. Gerade jetzt mit dem eher eingeschränkten Angebot. Und wenn es dann noch so gut bewertet ist, werden wahrscheinlich viele sich denken, ja, guck, dann hole ich mir das jetzt auch, wenn das so ein Meisterwerk sein soll. Wo war das IGN, die auch 10 von 10 vergeben haben und so?
Also, das weiß ich gar nicht. Aber,
jetzt, ja. Warte mal kurz. Ich mache jetzt mal hier wieder unsere Live-Recherche und gehe mal auf Metacritic.
Ich schätze, das ist ein hoher 80er. Ich würde sagen so 89. Einfach mal geschätzt. Also ich glaube, für eine 90 Metacritic reicht es nicht.
91.
Ach echt, wa? Okay.
9,2 User-Score.
Das ist nicht schlecht. Und das heißt nicht schlecht, das ist sehr, sehr stark.
Das ist ziemlich gut. Von den ganz Großen haben allerdings keine die 10 von 10 oder die 100 vergeben. Aber also ja, es kommt ziemlich gut weg.
Ja, also habe ich mir auch gedacht, aber dass das wirklich ein 90er-Titel ist.
IGN Brasil zum Beispiel gibt 100, IGN gibt 100, die Washington Post gibt 100, die Nintendo Insider, na gut, okay. Eurogamer Portugal gibt 100, Eurogamer Germany gibt 100, also ganz viele Hunderter. Ja, also die GamePro gibt eine 95. Das Ding schlägt eigentlich quasi ein wie eine Bombe.
Und das, ich muss auch sagen, den einzigen Kritikpunkt, den ich habe, ist, und das verstehe ich nicht so richtig, eigentlich hätte das Spiel zur Release da sein müssen.
Da habe ich auch eine Theorie.
Weil, kannst du gleich gerne mal äußern, ja. Weil ich glaube, wenn du nämlich angekommen wärst, weil viele haben ja das Line-Up ein bisschen kritisiert, weil es gab halt ein Mario Kart und wenn du jetzt irgendwie, das war ja auch deine Begründung, wenn du Mario Kart jetzt als Singleplayer vielleicht nicht so viel spielst, dann hast du da jetzt nicht so viel Auswahl, ein paar Third-Party-Ports, die du vielleicht schon gespielt hast und das war's, aber wenn du jetzt zu Release gekommen wärst und hättest gesagt, hier, einmal für die Couch-Coop-Guys und Girls hast du einmal Mario Kart am Start und für die Singleplayer-Dudes hast du einmal das geile Donkey Kong hier, zwei hochbewertete Titel aus verschiedenen Genres, dann wäre, glaube ich, die Kritik deutlich geringer gewesen, als sie es jetzt war.
Gut, da kann ich nichts gegen ansagen. Das verstehe ich auch nicht. Ich dachte eher, du meinst, warum Donkey Kong Bonanza statt Mario Kart nicht verwendet wurde.
Ach so, nee, das kann ich durchaus nachvollziehen. Also als alleiniger Release-Titel wäre es, glaube ich, untergegangen eher sogar.
Ja, weil ich glaube, da hätten viele sich gedacht, Donkey Kong, ist das nicht dieses 2D-Plattformer-Ding und so weiter und so fort. Und dann gehst du doch eher auf die sichere Nummer, weil Mario Kart holen sich die Leute im Bundle mit der Konsole sofort. Das ist ein No-Brainer.
Ja.
Aber du hast recht, ich verstehe auch nicht, warum man es dann nicht direkt zum Release neben Mario Kart mit reingehauen hat. Ich weiß nicht, haben sie vielleicht noch letzten Feinschliff gemacht oder was auch immer, aber eigentlich fand ich es nicht nötig.
Ja, und selbst wenn, war das wirklich, dass du, hättest du Switch nicht noch einen Monat verschieben können? War das jetzt so dringend?
Ja.
So, das sehe ich halt irgendwie nicht.
Ja, ne? Stimmt schon, da hast du recht. Also kann ich auch nicht so richtig.
Aber ja. Nintendo wird schon, vielleicht ist es auch, der Gedanke war, dass man halt in jedem Monat halt irgendwie ein Release hat, kann ja auch sein. Und dann ist es halt naheliegend, dass das dann halt im ersten Monat nach Release der Konsole halt das die erste Neuveröffentlichung ist.
Ja.
Ist ja auch nicht verkehrt, so einen stetigen Fluss zu haben, ne?
Nee, ist richtig. Wir wissen es nicht, wir können nur spekulieren.
Ja.
Ja, Kim, also mir fällt jetzt ehrlich gesagt nichts mehr großartig ein. Haben wir irgendwas vergessen, deiner Meinung nach?
Nee, also wir haben über die unserer Meinung nach negativen Seiten gesprochen. Über den Preis haben wir nicht gesprochen. Das war ja auch viel in der Kritik. Gerade weil es ja einen Preisunterschied zwischen digital und physischer Version gibt. Wie viel, frage ich mal so, wie viel hast du ausgegeben?
50 Euro. Also ja, nee, 60, 50? Warte mal. Ja,
59 wahrscheinlich.
Ne? Ja, 59 Euro, genau.
Ja, ich habe, und das ist nämlich, ich habe es bei Amazon vorbestellt und ich habe halt 79,99 bezahlt. Und das natürlich.
Ich habe es auch bei Amazon geholt.
Ja, dann war ich wohl einfach der Gelackmeierte gewesen, weil ich es mir direkt zum Release geholt habe. Ja, und das ist so ein Punkt, da bin ich mal gespannt, wie das in der Zukunft ablaufen wird. Dass uns dass digitale Spiele ja günstiger sind, das wurde uns damals ja noch in der Pre-Steam-Ära wurde uns das ja versprochen. Ja, dann fallen ja viele Kosten weg, Distribution und so. Aber ja, im Endeffekt wissen wir heute, es ist halt nichts passiert. Der Reingewinn wurde einfach erhöht. Und ja, in dem Fall ist es ja zumindest digital ein Zehner günstiger in der UVP. Was ich aber gesehen habe, war halt, dass es relativ schnell teilweise 10 oder bei dir in dem Fall sogar 20 Euro gedroppt ist.
Ja, der Markt regelt. Und
der Markt regelt, frei nach Christian Lindner. Und ja, deswegen, das wird, bin ich gespannt zu sehen. Es war jetzt ja auch in der Vergangenheit bei Switch-Spielen öfter so, dass es dann auch mal 10 Euro zum Release schon günstiger war als in der UVP. Und ich finde, wenn das tatsächlich häufiger passiert, dann nimmt das viel Wind aus den Segeln der Leute, die das halt am Anfang immer kritisiert haben. Auch zu Recht waren wir ja auch.
Ja.
Dann werde ich auf jeden Fall daraus lernen und vielleicht nicht die Vorbestellung tätigen, sondern lieber kurz 2-3 Tage warten und dann den 10er Rabatt mindestens mitnehmen.
Ja, ja.
Aber ja, bin ich gespannt, wie das laufen wird in der Zukunft.
Es ist halt so, am PC oder auf der Xbox oder auf den Konsolen kannst du halt davon ausgehen, dass auch digital irgendwann mal günstiger wird. Bei Nintendo ist das halt einfach nicht der Fall.
Ja.
Das kannst du vergessen. Die Digitalspiele werden auch bei Nintendo nicht günstiger. Das ist halt so die Krux. Aber Nintendo kann sich das halt erlauben. Da haben sie halt ihre Marktstellung und ja, damit musst du als Kunde leben. Also Nintendo ist für mich persönlich auch nicht mehr der Good Guy und der kundenfreundliche Super-Publisher. Das haben sie.
Ich muss aber auch sagen, das habe ich nie verstanden, weil das waren sie meiner Meinung nach noch nie.
Nee, so, waren sie so auch nicht. Du hast aber gemerkt, nach der Wii U sind sie deutlich bescheidener gewesen und jetzt ist die Switch so erfolgreich gewesen, jetzt geht's wieder hoch. Und jetzt sind
sie, ja, das stimmt.
Jetzt gucken sie halt, jetzt loten sie aus, was können sie sich leisten und die nehmen alles knallhart mit, was sie nehmen können.
Ja.
Aber gut, ja. Nö, dann
schauen wir mal.
Ihr könnt auch mal schauen und zwar, ob ihr
Du hast so einen guten Einstieg.
Ja, okay. Nee, ich starte den nochmal neu, den kannst du ja rausschneiden.
Nee, ich lasse den drin.
Oh, okay, dann lasst drin. Was könnt ihr denn schauen? Ja, ihr könnt euch unsere anderen Folgen mal anschauen, ob euch die gefallen. Aber wenn ihr schon lange dabei seid, dann kennt ihr die vielleicht schon alle. Ja, Gott.
Aber ihr könntet auch mal nachschauen, ob ihr schon eine gute Bewertung abgegeben habt.
Ja, das ist unglaublich wichtig. Das haben wir jetzt in den anderen Folgen, die ich aufgenommen habe, werde ich nicht müde, das jedes Mal zu sagen. Wir kriegen von euch ja schon echt viel gutes Feedback und das hat uns mega gefreut. Auch danke nochmal an all diejenigen, die an der Hörerumfrage teilgenommen haben. Vielleicht, ich weiß nicht, wie der Schnitt bei uns läuft, aber ich denke eher, es wird noch eine Folge zur Hörerumfrage geben, wo wir euch die Ergebnisse mitteilen, aber die wird eher nach der hier erscheinen. Vielleicht auch erst nach der Gamescom, nach unserer Gamescom-Woche. Dazu aber auch später mehr. Ich greife hier Sachen vor, die noch alle nicht so richtig in trockenen Tüchern sind. Aber ja, genau. Wir kündigen schon mal die Ankündigung an. Nee, was wollte ich jetzt sagen? Genau, wir haben von euch echt schon viel tolles Feedback bekommen und auch über unsere Webseite. Weißt du sie noch, Kim?
www.keinbrotnurspiele.letscast.fm.
Ah, ich bin stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich. Ich mache hier gerade eine Checkliste, Häkchen, Kim Katz. Genau, darüber habt ihr uns auch schon teilweise echt tolles Feedback gegeben. Also danke dafür. Wir versuchen das auch echt immer irgendwie so ein bisschen noch mit einzubauen und dergleichen. Jenny hat zum Beispiel die Spieleempfehlung bekommen, die sie noch am Ausprobieren ist. Hat nicht ganz so ihren Nerv getroffen, aber wir haben es ausprobiert. Da wird sie aber vielleicht auch noch mal irgendwann was zu sagen. Womit ihr uns jetzt aber noch viel mehr helfen könnt, wir erreichen so langsam die Stelle, wo die Mund-zu-Mund-Propaganda nicht mehr alleine ausreicht und wir so ein bisschen stagnieren. Was uns per se eigentlich scheißegal sein kann, weil solange es mehr als 2-3 Leute gibt, die diesen Podcast regelmäßig und gerne hören und sich unserem Geschwafel antun, machen wir das wahrscheinlich bis ans Ende unserer Tage oder bis wir keinen Bock mehr haben. Aber wir wollen ja trotzdem irgendwie mal unsere professionelle Expertenmeinung, TM, draußen in die Welt bringen. Und ihr könnt uns dabei helfen, indem ihr auf die üblichen Streaming-Anbieter wie Spotify, Amazon Music, Apple Podcast geht und uns dort eine gute Bewertung verpasst. Wenn ihr das tut, dann sorgt ihr dafür, dass mehr Leute uns quasi vorgeschlagen bekommen und damit können wir vielleicht auch ein paar neue Zuhörer gewinnen, die von jetzt oder die bis jetzt noch gar nichts von uns wissen. Also von daher, bitte, 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 gebt uns doch eine Minimum 4-Sterne-Bewertung.
Wenn ihr es scheiße findet, dürft ihr auch schlecht bewerten. So habe ich es gesagt.
Ja, dürft ihr das auch jederzeit. Dürft auch drunter schreiben, hört euch diesen Podcast auf keinen Fall an. Wir finden euch und besuchen euch zu Hause, keine Sorge. Wir sind über Deutschland verteilt.
Man könnte sagen, gerade wenn wir jetzt, da kann ich ja auch schon mal vorweg spoilern, wenn wir so Sachen wie jetzt die kommende Gamescom halbwegs covern und sowas, das ist natürlich auch mit viel Aufwand verbunden. Und ja, wenn man dann natürlich weiß, dass es da draußen Leute gibt, die sich das anhören und die es interessiert, dann ja, dann ist einfach die Motivation noch mal deutlich größer, da auch wirklich die Zeit, Energie, Kohle und all das reinzustecken, als wenn man das nur für sich macht. So, richtig. Ganz wertfrei.
Ja, nee, ist richtig. Ist jetzt auch kein so von wegen, wir machen das nicht, wir machen das nur, wenn wir so und so viele Hörer haben. Aber es ist halt schön, wenn man weiß, okay, da hört eine gewisse Anzahl an Leuten zu und die freuen sich drauf. Und das ist so die intrinsische Motivation, weil wir machen das Ganze umsonst. Wir machen das Ganze nicht für irgendwie den Ruhm oder dergleichen. Wir machen, weil wir Bock drauf haben. Und wenn wir wissen, ihr habt auch Bock drauf, dann haben wir nur noch mehr Bock drauf. Aber das ist jetzt genug hier irgendwie Gebettle und Schleiche. Kim, es war mir ein Fest.
Ja, dass wir hier wieder 75 Minuten fast darüber geschwafelt haben, ob das ein gutes Spiel ist oder nicht. Das ist, und es ist diesmal nur ein einziges Spiel, das ist wieder unfassbar. Ja. Danke, dass ich mit dir drüber reden durfte.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und ja, ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, guten Weg von oder zur Arbeit, beim Frühstücken, beim Kacken, was auch immer ihr, wo auch immer ihr uns hört. Habt viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.